Freunde. Und Jesus heilte auch ihn. Vorher aber nahm er sich des größeren Problems dieses Mannes an. Vers 20 spricht er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und ja, so wunderbar diese Heilung auch war, der Schwerpunkt liegt hier ganz klar auf der Sündenvergebung. Und das ist die Grundlage für alles, für jeden Dienst für Gott, für jede Berufung von Gott, einfach für alles, dass man zunächst einmal mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Und ich hoffe, dass jeder, der zuhört, auch wirklich eine solche echte Entscheidung für Gott getroffen hat, damit er nicht einmal in der Ewigkeit ungerettet ist. Aber dann kommt es natürlich auch darauf an, wie es anschließend im Leben weitergeht. So, nach dem Bericht über die Berufung der ersten Jünger nimmt also Lukas mit dem geheilten Aussätzigen und dem an Leib und Seele wiederhergestellten Gelähmten zwei Menschen vom Rande der Gesellschaft, stellt er in unserem Blickpunkt. Und wie geht es dann weiter? Wer ist der Nächste? Und da sind wir schon bei unserem heutigen Predigtext. Vers 27, und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und ja, ich muss da ein bisschen zu sagen, weil ich glaube, sonst überhören wir einfach vieles. Ne? Ich weiß nicht, was ihr so für Vorstellungen von Zöllnern habt und Zoll und Finanzamt und so. Vergesst das mal alles ganz schön. Der Ruf an Simon und seine Fischerkollegen, der kam sicherlich überraschend. Und Petrus hat ja auch gesagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber ich denke, diese Fischer, die konnten immerhin noch als anständige Leute durchgehen. Wie sehr der Herr die scheinbar Anständigen und Frommen vor den Kopf gestoßen haben mag, als er diesen Steuereintreiber in sein Team rief, das können wir nur begreifen, wenn wir so ein bisschen die historischen Hintergründe kennen. Also seitdem die Assyrer 722 vor Christus das Nordreich eroberten und 586 vor Christus die Babylonier das Südreich Juda, stand Israel bis auf wenige Jahrzehnte durchgängig unter der Kontrolle fremder Mächte. Auf die Assyrer und Babylonier folgten die Perser, dann die Griechen, die durch die Eroberung Alexander des Großen im 4. vorchristlichen Jahrhundert auch in Israel die Macht übernahmen und zuletzt seit 63 vor Christus der römische General Pompeius das Gebiet erobert hatte, stand Israel unter römischer Herrschaft. Und ich möchte hier nicht darauf eingehen, warum das so war. Aber natürlich haben alle Besatzungsmächte, die über das Gebiet des alten Israel von den Römern Palästina genannt herrschten, dem Land hohe Steuerabgaben, Zölle, alles Mögliche aufgezwungen. Und besonders Rom zeigte sich hier sehr einfallsreich, benötigte es doch immense Geldmittel für die Infrastruktur, die Verwaltung und vor allen Dingen für das Militär dieses riesigen Imperiums. Und so musste jeder Landwirt in Israel 10% seines Getreides und 20% der Früchte des Weins und des Öls an Rom abgeben. Weiter gab es eine jährliche Kopfsteuer für jeden einzelnen Volljährigen in Höhe einer Drachme oder eines Denars. Das entspricht so etwa dem Tageslohn eines Arbeiters. Und ich erinnere hier mal daran, dass Josef mit Maria auf Befehl des Kaisers Augustus nach Bethlehem in die Stadt seiner Vorväter reisen musste, um sich registrieren zu lassen. Das damals war noch gebührenfrei, aber bald schon verwendete man die Namen aus dieser Seite im in regelmäßigen Abständen neu aufgestellten Bevölkerungsstatistik zur Erhebung dieser Kopfsteuer. Außerdem gab es eine Einkommensteuer, vor allem aus Unternehmeneinkünften. Ob auch die Erträge aus dem Fischfang am See Genezareth davon erfasst wurde, ist nicht eindeutig belegt, aber vermutlich ja, da alle Waren, die verkauft oder gehandelt wurden, besteuert wurden und der Fischfang eine wichtige Einnahmequelle in der Region darstellte. Sogar auf die Einnahmen im Tempel in Jerusalem, da haben ja Juden aus der ganzen Welt Geld hinüberwiesen, da haben die Römer noch Steuern genommen. Und weil das alles noch nicht genug war, gab es zusätzlich weitere Zölle wie Wege, Brücken, Tor, Hafen, Einfuhr, Ausfuhrzölle, alles Mögliche. Und weiter müssen wir wissen, dass all diese Steuern und Abgaben nicht von Rom direkt eingezogen wurden, sondern Rom verpachtete die Einkünfte ganzer Provinzen an Angehörige, meist der lokalen Oberschicht, sogenannte Publikani oder Generalsteuerpächter, die mit der Besatzungsmacht gemeinsame Sache machten. Damals für Galiläa war das Herodes Antipas. Und für beide Seiten war das eine Win-to-Win-Situation, weil einerseits Rom so eine sichere, krisenfeste Einnahmequelle hatte, da wurde im Voraus festgelegt, wie viel Geld so eine Provinz bringen musste oder so ein Bereich, brauchten sich vor Missernten nicht fürchten und so. Sie konnten immer mit einer festen Summe rechnen und andererseits auch für die Großpächter, weil alles, was sie darüber hinaus dem Volk an Steuern und Abgaben abpressten, sie sich in die eigene Tasche stecken konnten. Und dafür bedienten sie sich der Telonis, was Luther dem Sprachgebrauch seiner Zeit entsprechend mit Zöllner wiedergab. Also das waren einmal sehr clevere Leute, die mussten ja rechnen, die mussten Bilanzen schnell nachgucken, die mussten sorgfältige Listen führen können. Aber sie waren auch meist skrupellose, geschäftstüchtige Leute aus den Reihen des eigenen Volkes, die wiederum praktisch als Kleinunternehmer von den Großpächtern Lizenzen erwerben konnten, um an bestimmten Stellen selbst Steuern, Zölle und Abgaben einfordern zu können. Und natürlich auch dann für sich so viel wie möglich dabei herausschlagen wollten. In Lukas 5, wie auch in Matthäus 9, wird das Zollhaus in der Nähe von Kapernaum erwähnt. Markus 2, Vers 13 lässt an die Nähe zum See und zum Hafen denken. Das heißt, Levi oder Matthäus hatte seine Mautstelle direkt an der früheren Römerstraße der Via Maris, die am See Genezareth entlang durch Kapernaum führte, eine ganz wichtige Handelsstraße, über die unter anderem Waren, die von den Griechenstädten der Dekapolis kamen, nach Galiläa eingeführt wurden. Die wurden da alle verzollt. Und alles, auf alles, was auf dieser Straße transportiert wurde, konnte der Levi Steuern erheben. Und es könnte gut sein, dass die Fischer am See Genezareth dem Levi und seinen Kollegen über Jahre hinaus überhöhte Steuern bezahlt haben. Und ich habe irgendwo mal eine interessante Vermutung gelesen, dass dieses Zollhaus für Andreas und Petrus, die ja ursprünglich weiter östlich aus dem Fischerdorf Bethsaida stammten, ein Grund gewesen sein könnte, ihren Wohnsitz und ihr Fischereiunternehmen nach Kapernaum zu verlegen, auf die andere Seite dieser Zollstelle, um so den überhöht teuren Maut für den Transport und Weiterverkauf ihrer Fische zu vermeiden. Das ist natürlich spekulativ, aber das Steuersystem in Palästina des ersten Jahrhunderts war für die Menschen tatsächlich äußerst schikanös. Und die Steuereintreiber, das waren in den Augen der Leute absolute Mistkerle. Vergesst, sagte ich gerade, eure eigenen Erfahrungen mit dem Finanzamt oder den Zollkontrollen. Das war hier eine andere Liga. Ganz abgesehen von den rabiaten Durchsuchungsmethoden beim Verdacht der Unterschlagung, was eben auch zum Job gehörte. Diese Steuereintreiber arbeiteten für den Feind, waren das jüdische Gesicht der verhassten römischen Unterdrückung. Seine korrupten Handlanger, die reich wurden, indem sie durchs römische Militär protegiert, ihre eigenen Landsleute betrogen und abzockten. Und nicht umsonst werden wenigstens 8-mal im Neuen Testament Sünder und Zöllner in einem Atemzug genannt, 3 weitere Male zusammen mit Huren oder Heiden. Sogar das Betreten der örtlichen Synagoge war ihnen verboten. Ja, und so einer war auch dieser Levi Matthäus. Und ich kann mir darum vorstellen, dass selbst dem Simon und seinen Fischerkollegen der Atem gestockt haben muss, als sie mitbekamen, wie Jesus nun ausgerechnet auf so einen, mit dem aufrichtige Israeliten gar nichts zu tun haben wollten, zusteuert, um ihn als seinen Jünger zu gewinnen, um ihn in sein Team zu holen. Aber das ist doch gerade bezeichnend für den Sohn Gottes, dass da bei Matthäus steht, Kapitel 9, Vers 9, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen. Jesus sieht also gar nicht zuerst den Zolleintreiber, er sieht einen verlorenen Menschen. Er ist tatsächlich der wahre Freund der Zöllner und Sünder. Jesus möchte alle. Und so sollen auch wir, vielleicht wenn wir es mal mit einem straffällig gewordenen jungen Mann zu tun haben, oder mit einer drogenabhängigen Bettlerin oder mit wem auch immer, ihn oder ihr als einen von Gott geliebten Individuum begegnen und uns vor jeder kollektiven Verurteilung hüten. Es ist doch so, dass auch Gott seine Liebe zu uns darin erweist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Im Deutschen 3 Worte, im Griechischen 2. Akulautai moi, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Vers 28. Ja, ist es denn möglich, dass nur 2 Worte so eine radikale Lebensveränderung in einem Menschen bewirken können? Natürlich ist es möglich, wenn Jesus sie gesprochen hat. Und ich denke, Jesus hat ja nicht nur die Worte gesprochen, er wird ihn dabei angeguckt haben. Und stell dir mal vor, Jesus guckt dich an und möchte irgendwas von dir. Willst du dich dem widersetzen? Ja, aber es ist möglich, dass diese 2 Worte augenblicklich diese Veränderung bewirkt haben. Aber ich denke, wahrscheinlicher ist es, dass Gott in Levis Herz schon längst Vorarbeit geleistet hat. John Wesley, der englische Erweckungsprediger und Begründer der methodistischen Bewegung, hat den Begriff der vorlaufenden Gnade entwickelt. Er verwendete diesen theologischen Begriff, um die Gnade Gottes zu beschreiben, die bereits vor unserer Bekehrung am Werk ist, damit wir überhaupt im Glauben zum Glauben an Gott finden und das ewige Leben empfangen können. Da muss der Heilige Geist schon angefangen haben, in unserem Herzen zu wirken. Also es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das in unseren Herzen von Schuld und Sünde überführt und uns an den Punkt bringt, überhaupt eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen zu können. Und so denke ich, dass Levis Herz vorbereitet war, als der Herr ihn in die Nachfolge rief. Denn es gibt da zwischen den Zeilen einige Dinge, die meiner Meinung nach offensichtlich sind. Das eine ist, dass Levi in Kapernaum lebte. Und aus der Schrift wissen wir, dass auch Jesus, nachdem Herodes Johannes den Täufer gefangen nehmen ließ, Nazareth verlassen hat und dorthin gezogen ist. Zwar geben die Evangelien nirgends einen Hinweis, dass sich Jesus und Levi schon kannten, bevor Jesus ihn in die Nachfolge rief, aber in einem Städtchen mit damals geschätzt 1500 bis maximal 2000 Einwohnern, da konnte man sich eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen. Jesus muss häufig an dem Zollhaus vorübergegangen sein, weil er nicht nur am See in Kapernaum, sondern auch in all den anderen Ortschaften der Via Maris rauf und runter predigte und Menschen mit allen möglichen Krankheiten und Gebrechen heilte. Und bald schon war Jesus so bekannt, dass er sich eigentlich nirgendwo mehr öffentlich zeigen konnte, ohne dass gleich Massen von Menschen zusammenströmten. Und das konnte auch Levi, dem Steuerpächter, nicht verborgen geblieben sein. Und auch von Jesu Botschaft wird Levi direkt oder indirekt schon manches Wort aufgeschnappt haben, das ihm faszinierte und in seinem Herzen wie Feuer gebrannt haben mag. Worauf auch Markus in seinem Evangelium hindeutet, der seinen Bericht über Levis Berufung, Markus 2, Vers 13, mit einer Lehrunterweisung Jesu am Seeufer, möglicherweise in Hörweite der Zollstation beginnt. Und vermutlich hat Levi schon mehrere solcher Reden interessiert zugehört. Und wir dürfen davon ausgehen, dass der Herr ihn längst entdeckt hatte und das wusste. Und das Zweite ist, dass Levi trotz seiner lukrativen Jobs und seinem schon in jungen Jahren angehäuften Reichtums mit sich selbst eigentlich nicht zufrieden sein konnte. Seine jüdischen Eltern, sein Vater hieß Alpheus, hatten ihn Levi genannt. Und Levi, wer weiß, was das heißt? Timo, du müsstest das auch wissen. Der Anhängliche heißt das, deutet auf den Stamm Levi hin, den Gott sich zu seinem besonderen Eigentum erwählt hat und aus dem das priesterliche Geschlecht Aaron stammte. Und wenn Eltern einem Kind einen Namen geben, also ganz besonders in der damaligen Zeit, dann verbanden sie damit meistens einen Wunsch. Wir nennen unseren kleinen Jungen Levi. Warum? Er soll an Gott hängen. Er soll mal das sein, wozu dieser priesterliche Stamm berufen war. Wir möchten, dass er ein richtig frommer, guter Junge ist, der Gott folgt, der Gott ernst nimmt, der anhängt an Gott, der vielleicht mal so etwas wird wie ein Priester in seiner Hingabe und der den geistlichen Bedürfnissen des Volkes begegnen kann. Und dementsprechend wird auch seine Erziehung verlaufen sein. Das heißt, er wird wie damals üblich ab einem Alter von 5 Jahren in die jüdische Gemeinschaft eingeführt worden sein und da in der Synagoge unter Anleitung eines Lehrers oder Rabbis mit dem Lesen und Lernen der Tora eifrig begonnen haben. Wie gut er schließlich die Heiligen Schriften von Genesis bis Maleachi gekannt haben muss, das sehen wir daran, dass er später in seinem Evangelium mehr als alle Evangelienschreiber daraus zitiert. Also wenn man zu den mehr als 50 direkten Zitaten aus dem Alten Testament die Anspielungen darauf hinzunehmen, dann kommt man auf fast 100 Querverweise. Und das alles wird er sich kaum später angeeignet haben. Dazu muss schon in seiner Kindheit und frühen Jugend die Grundlage gelegt worden sein. Aber irgendwann dann wurde ihm das alles zu eng. Er brach aus, kehrte dem religiösen Judentum den Rücken, wollte Karriere machen, gut verdienen, frei sein, unabhängig sein, hatte vielleicht Freunde kennengelernt, die als Steuerpächter reich geworden sind, schnell reich geworden sind. Und da hat er sich verführen lassen, hat gedacht, boah, Zöllner, ja, toller Beruf, Lizenz zum Gelddrucken, das mache ich auch. Ja, und was dann aus ihm geworden ist, das habe ich ja schon ein wenig beschrieben. Ob er damals auch gleich seinen frommen jüdischen Namen Levi, weil er ihm zu peinlich war, selbst gegen einen modernen griechischen eingetauscht hat und sich fortan Matthäus nannte oder erst später als Jünger Jesu so genannt wurde, ich weiß es nicht genau. Matthäus ist ja eigentlich so eine Mischform. Das kommt von dem hebräischen Matiyahu, das bedeutet Geschenk Jahwes. Und das ist da drin enthalten. Und dann der Gottesname, der hebräische Gottesname, der wurde durch den griechischen Gottesnamen Theos ersetzt. Jedenfalls, Matthäus hieß Levi nicht von Geburt an. In vielen Bibelübersetzungen wird das nicht deutlich, aber die alte Elberfelder Bibel zum Beispiel von 1905, wie auch die alte Schlachter übersetzen, Anthropon, Matthäon, Legomenon in Matthäus 9, Vers 9, nicht mit einem Menschen, der Matthäus hieß, sondern noch wortgetreu mit einem Menschen, der Matthäus genannt wurde. Das ist ein Unterschied. Ne? Ich heiße Franz Josef, aber ich werde Joe genannt. Ja, bei diesen müssen jetzt durch das, was er von der Botschaft des vollmächtigen Wanderpredigers aus Nazareth bereits mitbekommen hat, lange verschüttete Bereiche in seiner Seele neu angerührt worden sein. Dieser materielle Wohlstand, den er hatte, war es das wirklich wert, wenn dafür das Wichtigste, die Freude am Herrn, die Liebe zu Gott und seinem Wort, verloren gegangen ist? Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nähme doch Schaden an seiner Seele? So hat Jesus das ausgedrückt. Levi spürte offenbar, dass Jesu Botschaft nicht von dieser Welt ist. Seine Worte hatten Kraft, sie verbreiteten Hoffnung. Jesu Reden vom himmlischen Vater, vom Reich Gottes, von einem Leben in der Gegenwart Gottes erweckte eine Sehnsucht in ihm oder erweckte diese Sehnsucht neu in ihm, mehr davon zu erfahren, bei Jesus lernen zu wollen, um welchen Preis auch immer. Aber den großen Lehrer selbst anzusprechen, traute er sich wohl nicht. Vielleicht hat er sich daran gewöhnt, dass die Schriftgelehrten im Allgemeinen für Menschen seines Schlages unnahbar waren und nur Spott und Verachtung über hatten. Umso mehr wird darum gerade jetzt an dieser Stelle die große Gnade des Herrn Jesus sichtbar gemacht, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Rabbi Jesus geht zu Levi, nicht Levi zu dem Rabbi Jesus. Leute, Berufung ist kein Verdienst. Berufung ist ausschließlich Gnade. Der Herr Jesus sagt selbst, und da betont er diese Seite, dass er derjenige ist, der die Jünger erwählt hat und nicht, dass die Jünger diejenigen sind, die ihn erwählt haben. Johannes 15, 16, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also hier wird ganz klar gezeigt, dass der Herr Jesus derjenige ist, der diesen Schritt auf uns zugeht und uns in seine Nachfolge ruft. Aber ich finde es trotzdem krass, wie radikal Levi ben Alpheus aus Kapernaum diesem Ruf folgte. Vers 28 nochmal, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Den sicheren Job, das gute Einkommen, die eigene Stadtvilla und das Gefühl von Macht, wenn Menschen zitternd vor ihm standen und Angst hatten, Levi würde ihre versteckte Schmuggelware finden. All das lässt er los und folgt Jesus. Und interessanterweise nicht, indem er sich heimlich davonmacht und sein altes Leben still und leise hinter sich lässt, sondern er gibt zuvor noch ein Fest, ein großes Mahl. Das ist, das, glaube ich, das einzige Mal im Neuen Testament, dass von einem großen Mahl die Rede ist. Und interessant, wenn Matthäus das selber schreibt, der sagt da auch, da hat ein Mahl stattgefunden, Aber er sagt kein großes Mal und er sagt auch nicht, dass das in seinem Haus ist. Da war er ganz bescheiden. Aber der Lukas hat das hier ganz klar gesagt. Und auch aus dem Markus-Evangelium wird es deutlich. Er hat in seinem Haus hat er ein großes Mahl gegeben und ein großes Fest mit Jesus als Ehrengast. Denn Levi möchte, dass viele seiner Arbeitskollegen und Freunde Jesus ebenfalls kennenlernen. Und wie ich denke, war das genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn meistens ist es doch so, dass in dem Moment, in dem wir aus der Welt zu Jesus finden, wir mehr unerlöste Freunde und Bekannte haben, als wir jemals in der Zukunft haben werden. Als Heilige und Erlöste machen wir nämlich bei vielen Dingen naturgemäß nicht mehr mit, gehen nicht mehr an bestimmte Orte, haben keinen Spaß mehr an Sachen, die uns früher alles bedeutet haben, kommen stattdessen in die Versammlung, fahren mit in die Gemeindefreizeit, alles gut. Aber so ersetzen wir im Laufe der Zeit unsere nichtchristlichen Freunde durch gläubige Brüder und Schwestern. Aber wenn wir zum Herrn kommen, dann leben wir noch nicht in der frommen Blase und haben in der Regel ein ziemlich gutes Netzwerk von unerlösten Menschen. Und genau die sind es, die der Herr durch dich erreichen will. Und wenn ich das lese in Vers 29, und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihm zu Tische lagen, dann stelle ich mir wirklich so eine ganz lebhafte Gesellschaft vor von vielleicht 50, 70 oder noch mehr Menschen, die da auf Polstern sitzen oder liegen und es wird, wie heute noch vielfach auf Festen im Orient üblich, an Speisen aufgefahren, was nur irgendwie möglich ist. Und mittendrin Jesus und irgendwo am Tisch auch die Fischer, die jetzt Jünger sind und es noch gar nicht so richtig verdaut haben, dass jetzt auch der Levi zu ihnen gehören soll und für die es eigentlich eine Zumutung darstellt, einen Tabubruch mit dieser dubiosen Gesellschaft der Vaterlandsverräter und Halsabschneider vom Zoll gemeinsam essen und feiern zu müssen. Und das scheint auch den Pharisäern aufgefallen zu sein, die alles beobachten und mit ihrer erwartbaren Kritik bei den Jüngern ansetzen, vielleicht in der Absicht, sie von Jesus wieder abspenstig zu machen. Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten, also die Pharisäer hatten genauso ihre Schriftgelehrten, wie die Sadduzäer ihre Schriftgelehrten hatten. Das waren ja nicht alle Pharisäer Schriftgelehrten, aber die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten, die murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und schriftkundig, wie sie waren, kann ich mir vorstellen, dass sie dabei auch Verse wie aus Psalm 1 herangezogen haben, dass man keinen Umgang mit Gottlosen haben soll. Und die Reaktion der Jünger wird uns nicht berichtet. Vielleicht konnten sie darauf auch noch gar nichts antworten. Aber dann hat sich der Herr selbst dieser Frage angenommen mit dieser bemerkenswerten Erwiderung. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Lukas 5, Vers 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und zusammen mit den Parallelstellen bei Matthäus und Markus ist es das einzige Mal in den Evangelium, dass Jesus sich selbst mit einem Arzt vergleicht. Völlig zu Recht übrigens. Ne? Was hatte er ja schon bis zu diesem Zeitpunkt an Kranken geheilt, den Gelähmten, den Aussätzigen, die Schwiegermutter des Petrus und. Also eine große Zahl von Menschen in und um Kapernaum war von ihm geheilt worden. Aber jetzt, hier war doch eigentlich niemand eingeladen, der ernstlich krank war oder vielleicht jemand, vor dem man Abschied nehmen musste, weil er kurz vor dem Sterben stand. Hier waren Menschen, die wahrscheinlich alle mehr oder weniger körperlich gesund gewesen sind. Da kann man sich doch einmal fragen, wieso passt denn diese Antwort überhaupt da in dieses Thema rein? Nun, die Bedeutung ist trotzdem klar. Es geht hier besonders um den Punkt, ob man sich stark und gesund fühlt. Nicht solche, die sich fit fühlen, benötigen einen Arzt oder Hilfe. Und das bezog sich zunächst einmal auf die Pharisäer, die sich stark fühlten, die sich für die einzigen im Volk hielten, die gottgemäß lebten. Ironisch zugespitzt sagt Jesus zu ihnen, also Leute, macht euch mal keine Sorge, ihr Vorzeigefrommen, für euch bin ich doch gar nicht gekommen. Dabei in Wirklichkeit waren sie die, die ihn am meisten nötig hatten. Es gab in Wirklichkeit kaum jemand, der den Sündenheiler mehr benötigt hätte als diese Herren. Aber dann sind da noch die anderen, die in den Augen dieser Selbstgerechten bei Gott längst abgeschrieben waren, die Zöllner und Levis, andere nicht koschere Gäste. Und ich denke, die waren sich bewusst, dass sie Sünder waren. Und sie waren sich bewusst, dass sie schon mal Dinge taten, die nicht so gesetzeskonform sind. Und da sind vielleicht solche dabei, die sich dementsprechend krank fühlten, schuldig und beladen. Und solche, die benötigen einen Arzt. Ein Arzt, zu dem man kommen kann, mit dem man über sein Problem sprechen kann, dem man sein Problem, seine Sünden bekennen kann. Und dann bekommen sie von diesem Arzt Hilfe. Und dieser wahre Arzt ist der Herr Jesus. Und die Hilfe ist die Sündenvergebung. Aber, und auch das ist wichtig, Jesus verteidigt hier nicht den Betrug und die Ausbeutung der Zöllner. Er verharmlost das Unrecht nicht. Er ist sich im Klaren darüber, dass er Sünder ruft. Es geht ihm um kranke Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Er liebt den Bettler, aber nicht die Lumpen. Er ruft den Sünder, aber toleriert nicht die Sünde. Deshalb ruft er zur Umkehr hinein in ein radikal anderes Leben. Keiner ist dafür zu schlecht. Jedem Menschen gilt in gleicher Weise das Rettungsangebot Gottes auch heute noch. Aber wer ist bereit, seine Hilfe anzunehmen? Interessant finde ich, dass einzig Levi Matthäus in seinem Evangelium an dieser Stelle, das heißt zwischen dem Arztvergleich und der Erklärung, wozu Jesus in die Welt gekommen ist, noch einen Einschub macht. Matthäus 9, die Verse 12 und 13. Als Jesus das hörte, sprach er nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit. Auch dieser Satz war natürlich zunächst gegen die Pharisäer gerichtet, gegen ihre stolzen und harten Herzen und ihre tote, erstarrte Gesetzlichkeit. Und dennoch bleibt es eine Lernaufgabe, die auch die Jünger und damit wir alle nicht mit zufriedenstellend gelöst abhaken können. Was ist Barmherzigkeit? Dass wir alle nett zueinander sind? Gut, ja auch, aber Barmherzigkeit bedeutet hier Barmherzigkeit, die man von Gott empfängt. Wenn man nicht auf die anderen herabschaut, sondern mit seinen eigenen Fehlern und Sünden zu Gott kommt, indem man sie anerkennt und indem man sie bekennt. Also indem man innerlich im Herzen versteht, dass man ein Sünder ist und man deswegen weiß, ich benötige diese Barmherzigkeit genauso wie der Bruder, die Schwester oder der Mensch, der neben dir sitzt oder vor dir, hinter dir. Und wer so zu Gott kommt, demütig in dem Wissen des eigenen elenden Zustands, dann ist das ein ganz, ganz wertvoller Schritt. Wenn du so zu Gott kommst, dann bist du ihm willkommen. Und wenn du bis dahin noch nicht ein bekehrter Mensch bist, dann ist die Antwort, dass du ein Kind Gottes wirst, dass er dich annimmt und du das ewige Leben bekommst. Und wenn ein Gläubiger, der gesündigt hat, in dieser Art zu Gott kommt, dann kann er sicher sein, dass Gott auch ihm diese erneuten Sünden vergibt und dass die Gemeinschaft mit dem Vater wiederhergestellt ist, wenn das nicht geheuchelt ist, sondern wirklich aus dem inneren Herzen gekommen ist. Dass der in ihm wohnende Geist nicht mehr gedämpft ist aufgrund der Sünden, die geschehen sind, die man getan hat. Und Barmherzigkeit will ich. Beim Nachdenken darüber kamen mir einige Verse des evangelischen Pfarrers und Liederdichters Philipp Friedrich Hiller in den Sinn, die er 1767 gegen Ende seines nicht immer einfachen, aber gesegneten Lebens veröffentlicht hat. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Und ja, soweit mal, das hat noch ein paar mehr Strophen, dieses Lied. Diese Barmherzigkeit Gottes hatte auch Levi erlebt. Als Augen und Ohrenzeuge immer eng dran an den Geschehnissen um Jesus, konnte und wollte er die Gnade nicht vergessen, die ihm vom Zollhaus weg in die Nachfolge Jesu gerufen hat. Darum dieser Einschub. Ich komme zum Schluss. Matthäus, Geschenk Gottes. Bei diesem neuen Namen sollte es bleiben. Als solchen finden wir in allen vier im Neuen Testament enthaltenen Apostellisten, zuletzt in Apostelgeschichte 1, Vers 13. Aber während Markus und Lukas sich, was seine wahre Identität betrifft, zurückhalten, hat Levi selbst kein Problem damit, sich als den ehemaligen Steuereintreiber zu outen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese, schreibt er in Matthäus 10, Vers 2, Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Und dann geht's weiter, ne? Und so wird nochmal deutlich, wem wir das erste der vier Evangelien zu verdanken haben. Der Herr macht keine Fehler. Er, der die Menschen geschaffen hat, weiß, wen er sich da als seinen Apostel ausgesucht hat. Er hatte ihm eine Reihe von Gaben und Fähigkeiten gegeben, die Levi nun zu Gottes Ehre einsetzen konnte. So wurde der Sohn des Alpheus in Jesu Schule am Ende doch zu dem, den er sein sollte, ein treuer Diener Gottes, eine priesterliche Seele. Und denkt ihr, dass er seinen Entschluss, vom Tisch mit den vor ihm aufgestapelten Münzen aufzustehen, um kompromisslos Jesus nachzufolgen, irgendwann mal wieder bereut hat? Nee. Jesus kommt nicht in ein Leben, um es einzuzwängen und uns zu unterdrücken. Denkt nicht, dass der für dich sein kostbares Leben dahingegeben hat, ein Spielverderber sein will. Sondern er kommt, um dich von dem Schrott zu befreien, der dich zurückhält, ganze Sache mit ihm zu machen und wirklich ein erfülltes Leben in Gottes Segen zu leben, ein reiches Leben mit reichlich Lohn in der Ewigkeit. Ja, Nachfolge kostet auch etwas, dein altes Sündenleben. Aber was auch immer er von dir verlangt, es dient doch nur dazu, dich zu befreien. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, da sind so viele Aspekte drin in diesem kurzen Text, über die wir nachdenken können. Einmal sehen wir, dass du so ganz verschiedene Menschen zu deinen Jüngern berufen hast. Sie sollen miteinander auskommen und sie sollen alle deine Liebe widerspiegelt zu einer verlorenen Welt. Herr, und dann stellst du dich als der Arzt vor, als der Sünderheiland, den wir alle nötig haben, Herr. Und dann berufst du Menschen, gibst ihnen einen Auftrag für die Welt, für die Menschen um uns her. Und ich möchte dich bitten, dass, wo wir noch nicht unseren Platz finden, wo wir noch nicht unsere Berufung erkannt haben, Herr, dass du auch in dieser Gemeinde noch ganz viele Berufungen aussprichst und wir an den Platz kommen, wo du uns haben möchtest, zu deiner Ehre.